Wir dürfen, wie schon gesagt, froh sein für die Gnade und das Vorrecht, dass sich Gott uns so genaht und sein Wort und seinen Willen kundgetan, ja eigentlich seinen ganzen Ratschluss, wie wir es einige Male schon sagten, wie es nie zuvor auf Erden war. Das dürfen wir ganz getrost sagen, denn so ist es. Propheten und Apostel haben geschrieben, aber vieles war noch zukünftig in ihren Tagen. Wir können heute zurückschauen und sagen, die Schrift hat sich in mannigfaltiger Weise vor unseren Augen erfüllt. Und was noch aussteht, wird gewiss geschehen, wenn die Stunde dafür geschlagen hat. Ich habe es auf dem Herzen, an diesem Wochenende einfach Bibelstunden zu machen. Und ihr könnt schon jetzt eure Bibeln herausholen. Und wir werden von einer Stelle zur anderen gehen. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir fest gegründet werden im Worte Gottes. Dass uns nichts und niemand von dem Wege, auf den Gott uns gestellt hat, abbringen oder von der reinen biblischen Lehre irgendwohin dirigieren könnte, wohin wir nicht gehören. Aus dem Propheten Jesaja möchte ich einige Verse aus Kapitel 63 lesen, Jesaja 63 von Vers 15. Jesaja 63 von Vers 15. Blicke vom Himmel hernieder und schaue von deiner heiligen und prächtigen Wohnung her. Wo ist dein Eifer und deine Heldenkraft, der Drang deines Herzens und dein Erbarmen? Halte dich doch nicht zurück. Denn du bist unser Vater. Abraham weiß ja nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Herr, unser Erlöser ist von alters her dein Name. Warum hast du uns abirren lassen, Herr? Von deinen Wegen und unser Herz verhärtet, so dass es dich nicht mehr fürchtet. Kehre zurück, um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Eigentum sind. Und jetzt kommt der Vers. Nur kurze Zeit ist das dir geheiligte Volk im Besitz seines Erbes gewesen. Da haben unsere Widersacher dein Heiligtum zertreten. Es ist uns ergangen wie solchen, über die du nicht von alters her geherrscht hast und über denen dein Name niemals genannt worden ist. Wenn wir die Psalmen und auch manchmal in den Propheten lesen, dann finden wir eine Vielzahl von Gedanken ausgedrückt, Situationen, Begebenheiten werden uns vor Augen geführt. Und Männer Gottes hatten immer die Sache Gottes auf dem Herzen. Es gab keinen, der leichtfertig über Prüfungen oder in Zeiten der Dürre darüber hinweggegangen wäre, sondern alle sehnten sich von Herzen nach der gnädigen Heimsuchung Gottes, dass wohlgetan werde denen, die ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben. Nur kurze Zeit ist das dir geheiligte Volk im Besitz seines Erbes gewesen. Wenn wir die neutestamentliche Gemeinde im Urchristentum betrachten, Dann können wir das Gleiche sagen. Nur eine kurze Zeitspanne war es, in der das Volk dem Herrn so ganz ergeben, ganz geweiht, die übernatürlichen Segnungen Gottes in ihrer Mitte erlebte. Reine Lehre, reines Wirken des Heiligen Geistes, reine Gaben, niemand hat etwas von selber gemacht, der Geist Gottes hat alles bewirkt und gewirkt. Und dann kam, wie wir alle wissen, eine Zeit, die eben nicht mehr so war, wie der Anfang. Nun haben wir aber die Verheißung im Worte Gottes, dass alles wiedererstattet und in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt und gebracht werden soll. Und das ist ja eigentlich auch die Botschaft der Endzeit, um die Brautgemeinde herauszurufen, sie im Wasserbad des Wortes zu reinigen, ihr die schriftgemäße Ausrichtung zu geben, herausgekommen aus jeder Verwirrung, um so des Herrn Eigentum zu sein. Ich möchte, wie gesagt, diese Wortbetrachtung heute mit uns haben und so Gott will, auch morgen Vormittag. Lasst uns mit 1. Korinther, dem zweiten Kapitel beginnen. 1. Korinther, zweites Kapitel. Und schon jetzt möchte ich Folgendes sagen. Wenn wir an dieser Stätte Bruder Brenhem ab und zu erwähnen, dann stellen wir ihn nicht als einen besonders großen Mann vor. Es gab gar keine großen Männer. Es gab nur den großen Gott, der sich seiner Knechte und Propheten bediente, die er als seine Werkzeuge gebrauchen konnte. Ich habe heute noch von Elia gelesen, der nach dem großen Sieg auf dem Berge Karmel sagte, Herr, nimm mein Leben, ich bin nicht besser, wie meine Väter waren. Und Jakobus hat das sicherlich auch so gesehen und schreibt im 5. Kapitel, im 17. Vers, Elia war ein Mensch wie wir, ein Riesenprophet, ein begnadigter Gottesmann, ein Mensch wie du und ich. Natürlich hat Gott Werkzeuge gehabt und er hat sie heute noch. Mose und Elia durften dann ja noch auf den Verklärungsberg herabkommen und mit dem Herrn sprechen. Es waren vom Herrn begnadigte Männer, aber sie waren nicht groß in sich, sondern der große Gott hat sich durch sie verherrlichen können. Und wenn wir so Bruder Brenhem betrachten, speziell wer immer ihn kannte, ein demütiger Mann, einfach, aber die Kraft Gottes war mächtig durch ihn wirksam. Im 1. Korinther im 2. Kapitel steht im 5. Vers Folgendes geschrieben, vielleicht 4 und 5. Und meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht mit eindrucksvollen Weisheitsworten, sondern mit dem Ausweis von Geist und Kraft. Dann kommt die Begründung. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Die Verkündigung des Wortes wird von der Kraft Gottes begleitet, die an allen offenbar wird, die das verkündigte Wort in sich aufnehmen und von Herzen glauben. Wir können heute an dieser Stätte Gott erleben. Wir können heute die übernatürliche Kraft Gottes wirksam in unserer Mitte erfahren. In 1. Korinther, im 1. Kapitel, in Vers 18, steht das uns allen bekannte Wort, denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit, für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Gelobt sei der Name des Herrn. Nicht nur Worte werden verkündigt, sondern die verkündigten Worte, das Wort vom Kreuz in sich, löst schon die Kraft Gottes aus, die offenbar geworden ist durch Erlösung, durch Vergebung, durch Befreiung, wo immer das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird, soll das in den Zuhörern geschehen, was er für uns auf Golgatha vollbracht und erworben hat. Wenn wir schon Jesus Christus, den Gekreuzigten, verkündigen, dann soll er, der am Kreuz für uns zum Fluch wurde, er soll uns dann den gesamten Segen Gottes zuteil werden lassen, denn am Kreuz ist ja Fluch in Segen verwandelt worden. Der Fluch ist von uns genommen worden und der Segen Gottes ist uns gegeben worden aus Gnaden. Wir glauben das, weil es so geschrieben steht. In 1. Korinther, im 4. Kapitel, steht in Vers 1 und 2, dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Wir werden heute Abend den Vergleich ziehen zwischen Amos Kapitel 3, Vers 7 und dem Text, den wir soeben gelesen haben. Lesen wir jetzt Amos, Amos Kapitel 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Die Offenbarung des Wortes Gottes geschieht durch den prophetischen Dienst. Aber das Geoffenbarte, das dann verwaltet wird, das dann gelehrt, das dann weitergegeben wird, begreift ihr das? Ich lese mal den Vers noch einmal. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich hätte kein Geheimnis Gottes verwalten können, wenn nicht Gott diese Geheimnisse aus berufenem Munde verkündigen lassen hätte. Begreift ihr das? Nicht jeder ist Prophet. Nicht jedem wird das Wort geoffenbart, aber das Wort wird zu dem Zweck geoffenbart, dass es später, so wie es kundgetan wurde, weitergegeben wird. Also, dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Würden wir jetzt die Geheimnisse aufzählen, vom Sündenfall begonnen bis hin zur Offenbarung, die verborgen geblieben waren im Laufe der Jahrhunderte und die Gott uns in dieser Generation aus Gnaden geoffenbart hat, dann gäbe es eine lange Liste. Stimmt's oder nicht? Gott hat sein Wort, er hat die Geheimnisse seines Wortes kundgetan. Jetzt ist es unsere Aufgabe, wie hier geschrieben steht, bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden wird. In 1. Korinther, dem 3. Kapitel, steht in Vers 9, 1. Korinther 3, Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Wenn hier eine Firma kommt und an dem Bau tätig ist, das habe ich in den vergangenen Monaten gehört, dann fragt schon mal der eine den anderen, wie viele Mitarbeiter haben sie? Hier wird gesagt, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Also Gott, ich hätte fast gesagt, hat auch einen Betrieb. Gott hat eine Gemeinde. Die Gemeinde hat Aufgaben, die sie übernommen hat, ausführen muss. Und wenn geschrieben steht, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr, dann haben wir eine Tätigkeit, eine Aufgabe von Gott für die Gemeinde bekommen. Und diese Aufgabe müssen wir einfach treu erfüllen. Gehen wir zu einigen Geheimnissen, die Paulus und dann auch andere Männer Gottes erwähnen. 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 51. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir kennen den Text. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist eine Sache, ein Vorgang, der nicht öffentlich bekannt ist. Es ist noch geheim, aber schon geoffenbart, kundgetan. Und Paulus war es ja, der sagen konnte, dass ihm das Geheimnis Christi mit der Gemeinde durch Offenbarung zuteil geworden ist. Hier ist diesem Gottesmann geoffenbart worden, was am Ende der Gnadenzeit geschehen wird, nämlich in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn und dann auch mit der Entrückung. Also schreibt er hier, seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Merkt ihr, dass Gott uns Geheimnisse anvertraut hat? Geht heute durch die Kirchen und Freikirchen und befragt sie über solche Bibelstellen und ihr werdet bald merken, dass nicht viel Licht und Klarheit unter den Menschen ist. Allerdings, was Gott bereits in seinem Wort auch an Geheimnissen kundgetan hat, sind ja nicht länger Geheimnisse geblieben, sondern sind uns zuteil geworden, so dass wir jetzt nicht mehr Rätseln brauchen, sondern wissen können, was Gott in seinem ewigen Heilsplan mit uns vorhat. Aber es gefällt mir einfach. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Eine Frage. Hat schon einer vor ihm das so darlegen und bringen können? Gott hat ihn gesetzt, diesen Apostel, um das zu offenbaren, hervorzuheben, der Gemeinde als Trost und Belehrung, als Wegweisung bis ans Ende mitzugeben. Wir profitieren natürlich jetzt aus Gnaden von all den Geheimnissen. Wir werden ja noch einige betrachten. Epheser Kapitel 5 ist ein ganz besonderer Text. Da werden wir belehrt über das Verhältnis von Mann zu Frau und Frau zu Mann. Über Ehe einiges wird da geschrieben, denn wir sind Glieder seines Leibes, so steht es in Vers 30, Epheser 5, Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Den Text, der zur Trauung gehört, lasse ich jetzt mal aus und lese Vers 32. Hier liegt ein großes Geheimnis vor, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Wenn wir jetzt fragen würden, worin besteht dieses große Geheimnis? Nicht nur Geheimnis, sondern ein großes Geheimnis liegt hier vor. Und Paulus sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Wir sehen, dass Gott durch Offenbarung des Geistes die Gemeinde geleitet und ihr das rechte Wort zur rechten Zeit und die richtigen Verbindungen und Zusammenhänge aus Gnaden gezeigt hat. Natürlich immer durch berufenen Mund, immer durch solche, die nicht eigene Lehrmeinungen vortragen wollten, sondern Kraft göttlicher Berufung selber die Offenbarung abwarteten, um sie dann weitergeben zu können. Ich habe das wahrscheinlich hier schon einmal gesagt. Ein netter Mann, ein US-Bürger, hat eine Predigt über die sieben Donner gehalten. Ich habe sie bei mir im Büro fast 2 Stunden lang. Und als er fertig war, sagte er, ich habe euch das zwar alles so gesagt, aber ob das wirklich so ist, kann ich euch nicht sagen. Und ja, da dachte ich bei mir selber, fast 2 Stunden sind ins Land gezogen und er hat mit großer Macht, hat er da Dinge verkündet. Und dann sagt er ganz zum Schluss, ich habe euch das zwar alles gesagt, aber ob es so ist, weiß ich selber nicht. So darf es nicht geschehen. Das Wort Gottes ist nicht Ja und Nein, sondern Ja und Amen. Und deshalb müssen wir immer darauf achten, dass die Dinge, die verkündigt werden, unanfechtbar, unantastbar bleiben, dass niemand kommen und sagen kann, hier ist eine Korrektur vonnöten. Da wird jemand sagen, mein Lieber, du bist aber von dir überzeugt, eben gar nicht. Ich bin nur von Gott überzeugt und vom Worte Gottes bin ich überzeugt und von der absoluten Leitung des Heiligen Geistes. Wir wären ja Narren, wenn wir auf uns setzen würden, wie fehlbar wir sind, haben wir und andere schon längst festgestellt. Aber Gott ist unfehlbar und sein Wort ist unfehlbar. Und wenn wir denn nun als Sachwalter, als Mitarbeiter über die Geheimnisse Gottes, die geoffenbart worden sind, gesetzt wurden, dann schießen wir eben nicht über das Ziel hinaus, sondern bleiben in den Schranken des Wortes Gottes, um immer sicher zu sein, dass das, was vorgetragen wird, vor Gott und Menschen bestehen kann. Ihr wisst, ich habe ja gerade eine fast 3-wöchige Afrikareise hinter mich gebracht durch 5 Länder Afrikas, etwa 6.000 oder 7.000 oder 8.000 Menschen haben Gottes Wort gehört. Es war sehr, sehr schön. Aber immer wieder traf ich Menschen, wo Korrekturen notwendig waren. Und die Freude bei den Brüdern, die das Wort angenommen haben und die Korrekturen angenommen haben, war doch sehr groß. Und wir glauben, dass alle, die aus Gott sind, werden sich zurechtbringen, zurechtweisen lassen durch das Wort Gottes. Das Wort wird uns überführen und der Geist wird uns strafen, dass die Dinge eben so sind, wie sie im Worte Gottes geschrieben stehen. In Epheser, im ersten Kapitel, Epheser Kapitel 1, in Vers 9 steht, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Das Geheimnis seines Willens kundgetan. Also, der Wille Gottes ist der Menschheit nicht länger verborgen geblieben, sondern geoffenbart worden. Und alle, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun, werden sich nach dem Worte ausrichten und es als den Maßstab für Glauben, Lehre und Leben nehmen. Wenn es nun um die Geheimnisse geht, dann steht ja das herrliche Wort, ich werde mich beeilen, dann steht ja das herrliche Wort in Matthäus Kapitel 13, das unser Herr damals sagte, ich lese Vers 10 und 11, Matthäus 13, 10 und 11, da traten die Jünger an Jesus heran und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Schaut, nur wer wirklich zum Herrn kommt und in seine Nachfolge tritt, dem wird's geoffenbart. Der bleibt nicht im Dunkeln, denn so steht's geschrieben im Johannesevangelium, spricht unser Herr. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Wenn irgendjemand in Finsternis bleibt, dann legt das davon Zeugnis ab, dass er sich nicht in der Nachfolge Jesu befindet. Wie könnte jemand dem Herrn folgen und dann in Verwirrung bleiben, im Unklaren, in der Finsternis bleiben? Das geht nicht. Der Weg unseres Herrn ist ein Weg des Lichtes, ein Weg der Wahrheit, ein gerader Weg, ein Weg gemäß dem Worte Gottes. Wir lesen weiter. Aus Kolosser, dem zweiten Kapitel, Kolosser, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Dieses ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Sicher wird allen aufmerksamen Lesern und Hörern aufgefallen sein, dass hier nicht in der Mehrzahl von Geheimnissen steht, sondern in der Einzahl von dem Geheimnis Gottes. Und die Antwort wird uns gleich gegeben, welches ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Wenn also in Offenbarung 10 dann geschrieben steht, dass in den Tagen, vielleicht lese ich es gleich, damit es alle wissen, dass es auch da in der Einzahl geschrieben steht, Offenbarung Kapitel 10, Vers 7, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Also auch in der Einzahl. Es gibt die vielen Geheimnisse des Reiches Gottes, des Wortes. Und dann gibt es das eine Geheimnis Gottes in Christo. Die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, um aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen, um sich mit der von Gott getrennten Menschheit zu versöhnen, die Scheidewand hinwegzunehmen und Frieden zwischen Gott und der Menschheit zu stiften durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so sind wir Gott dankbar, dass wir einerseits die vielen Geheimnisse erkennen. Wir sehen, was damit gemeint ist. Sie sind der Gemeinde anvertraut worden. Andererseits muss man bis auf den heutigen Tag sagen, es sei denn, dass auch die geoffenbarten Geheimnisse den Menschenkindern oder den Gotteskindern geoffenbart werden, sonst sehen sie auch das Geoffenbarte nicht. Ich möchte dazu zwei, drei Stellen aus der Offenbarung lesen. Und zwar Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung 1, allen ist ja bekannt, worum es hier geht. Es heißt Offenbarung Jesu Christi. Uns geht es hauptsächlich um den 20. Vers. Offenbarung 1, Vers 20. Was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, die du auf oder in meiner rechten Hand gesehen hast, sowie die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Eine Frage. Wenn dieses Wort hier so geschrieben steht, was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, bitte hört gut zu. Hört gut zu. Ich lese noch einmal. Was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft. Vorher werden sieben Gemeinden adressiert, an die geschickt werden soll, was Gott offenbaren würde. Sie werden hier namentlich genannt, das kann man alles nachlesen, und zwar in den Versen 11, ja, alles in Vers 11, die rief mir zu, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Wir kommen hier zu einem ganz besonderen Punkt, und zwar zu einem wichtigen Punkt, den ich hervorheben möchte. Wenn es damals und heute nur um sieben lokale Gemeinden mit sieben lokalen Gemeindevorstehern gegangen wäre, worin bestünde da das große Geheimnis? Dann wüssten alle, in der Gemeinde zu Ephesus ist der und der Bruder eben der Leiter, und wie hier Bruder Russ in der Gemeinde zu Krefeld und andere woanders. Jeder wüsste, da ist kein großes Geheimnis, wer nun Leiter einer Gemeinde, einer lokalen Gemeinde ist. Seht ihr, hier begegnen wir dem Geheimnis der vorausschauenden Prophetie, durch welche die eine neutestamentliche Gemeinde gehen wird, nämlich durch ihre sieben Zeitabschnitte hindurch. Und das hat Bruder Branham in einer so wunderbaren Weise direkt vom Herrn geoffenbart bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr alle, die ihr das Buch oder auch die Einzelbroschüren über die sieben Sendschreiben gelesen habt. Bruder Branham hat ja sieben Monde gezeichnet, ich nenne es mal Monde gezeichnet, und hat dann ungefähr in Schwarz und Weiß aufgeteilt in diesem Kreis, was nun zu der bestimmten Zeit oder in dem betreffenden Zeitalter, wie viel Licht und Finsternis da gewesen sein mag, bis es dann ja fast ganz aus war. Und wir ließen ja im letzten Gemeindezeitalter, dass der Herr draußen vor der Tür steht und anklopft und nur wer seine Stimme hört. Ich habe das hier vor kurzem gesagt. Es steht tatsächlich geschrieben, nicht wer mein Klopfen hört. Allgemein würde man ja sagen, wenn geschrieben steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, dann würden wir meinen, irgendjemand ist dort und gebraucht meinetwegen die Hand oder die Faust. Gott klopft nicht mit der Hand und nicht mit der Faust, schon gar nicht. Er klopft durch sein geoffenbartes Wort an. Ich lese euch vor, nämlich durch seine Stimme. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, also wie klopft er an? Bitte? Wie klopft er an? Durch sein heiliges Reden in diesen Tagen. Gott hat zu uns gesprochen. Er hat sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Wir können das gern noch einmal lesen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, nicht meine Faust hört, sondern meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und der Geist spricht ja immer durch das Wort, das er offenbart. Also, wenn Johannes den Herrn sah, den erhöhten Herrn, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandeln, dann steht hier in Vers 16 geschrieben, in seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Dass das Wichtige hier war, was bedeuten die sieben Sterne in der Rechten? Das Schwert des Geistes ist Gottes Wort, ein zweischneidiges Schwert. Aber die Frage war, hier in seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne. Und dann eben Vers 20, was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft. Erstens, diese Männer wurden nicht von anderen gewählt, sie waren nicht in der Hand von Menschen, sie wurden vom Herrn für die Gesamtgemeinde gesetzt und deshalb symbolisch hielt er sie in seiner Hand. Niemand konnte sie dirigieren. Seine Rechte war es, die erhöht ist, und seine Rechte behält den Sieg, und er hat die sieben Sterne in seiner rechten Hand. Aber merkt ihr hier, ich sag's zum dritten Mal, wenn geschrieben steht, was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, so wie die sieben goldenen Leuchter, es gibt ja nur eine Gemeinde, dann hätte ja ein Leuchter genügt. Es gibt nicht sieben Gemeinden, es gibt nur eine, nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber diese eine Gemeinde geht eben durch diese sieben Zeitalter innerhalb der neutestamentlichen Spanne hindurch. Und das ist hier das große Geheimnis. Stimmt's? Das ist hier das große Geheimnis. Ich sag's zum vierten Mal. Wenn es sich nur um sieben lokale Gemeinden gehandelt hätte, worin bestünde dann das große Geheimnis? Es gäbe es gar nicht, denn die Sachen wären ja alle bekannt gewesen. Nein, hier sind wir Gott sehr dankbar, der gerade dieses Wort unserem geliebten Bruder Branham so wunderbar geoffenbart hat. Und ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, aber Bruder Branham hatte ja eine Wandtafel und hat ja diese Kreise so aufgezeichnet oder von seiner Tochter Rebecca aufzeichnen lassen, wie es einmal sagte. Sie konnte es wahrscheinlich besser unter seiner Anleitung. In jedem Fall wissen wir doch alle, was ganz zum Schluss am letzten Abend geschah. Dass das übernatürliche Licht, wie wir es dort in der Wolke sehen, wie wir es in der Feuer- und Wolkensäule sehen auf dem Bild, das übernatürliche Licht kam in Anwesenheit der ganzen Versammlung sichtbar herab, begab sich zur Plattform und begann, jeden einzelnen Kreis nachzuziehen, so wie es vorher aufgezeichnet worden war. Es war eine göttliche, eine übernatürliche Bestätigung, dass hier nicht ein Mann etwas erfunden und dann dargelegt hat, sondern ihm war das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben Gemeinden durch göttliche Offenbarung zuteil geworden. Und darüber freuen wir uns einfach, weil wir glauben, dass Gott in dieser Zeit, ja speziell in dieser Zeit, in der wir ja in der Offenbarung leben, die Dinge, die darin geschrieben stehen, auch offenbart. Da gibt's etwas anderes, und zwar etwas ganz anderes, in Offenbarung 17, aber auch verbunden mit dem Wortbegriff Geheimnis. In Offenbarung 17 lesen wir in Vers 5 und dann wohl in Vers 9. Offenbarung 17, Vers 5. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Großbabylon, die Mutter der Buhlerinnen und der Gräuel der Erde. Aber diese Mutter und diese Buhlerin war zugleich ein Weib. Und dann steht es im nächsten Vers. Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Bei ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. Jetzt lesen wir Vers 9. Vers 9. Hier ist Verstand erforderlich, der mit Weisheit gepaart ist. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das Weib thront. Ich habe vorhin gesagt, selbst wenn Dinge bereits von Gott geoffenbart wurden, werden sie nicht verstanden, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es jedem ganz persönlich. Wir können heute durch die Prediger, durch die Reihen der großen Evangelisten gehen und würden wir fragen, was hiermit gemeint ist. Es gäbe und kämen verschiedene Antworten, die da einfach so gegeben werden würden. Dann aber sind wir neu dankbar, sagen zu dürfen, dass Gott uns durch Offenbarung aus berufenem Munde, aus Übereinstimmung mit der gesamten Heiligen Schrift, genau dieses Geheimnis, an dem die ganze Welt rumrätselt, geoffenbart hat. So dass wir nicht in der Finsternis leben, sondern aus Gnaden wissen, worum es hier geht. Ihr merkt also, dass Geheimnisse verschiedenen Charakter haben können. Sie können direkt mit dem Reich Gottes zusammenhängen. Sie können mit der Offenbarung des Willens Gottes und der Gemeinde zusammenhängen. Sie können aber auch damit zusammenhängen, dass geoffenbart wird, wer nun diese weltweite Macht über alle Könige der Erde ausübt. Da gibt es zum Beispiel den letzten Vers hier in Kapitel 17, Offenbarung 17, Vers 18. Das Weib endlich, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Und da braucht wirklich niemand rumzurätseln oder rumzuraten. Alle wüssten Bescheid, wenn es ihnen durch das Wort und den Geist geoffenbart worden ist. Und lasst mich noch kurz und schnell weiterlesen. Und zwar geht es ja darum, dass wir in diesen letzten Tagen als Brautgemeinde des Herrn herausgerufen, dass wir zubereitet werden, dass wir alle Lehren, die nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen, dass wir sie hinaustun, um so völlig neu werden zu können. Die Verheißung, auf die wir ja aufmerksam gemacht worden sind, und zwar oft genug, finden wir im Propheten Malachi. Und zwar in den deutschen Bibeln haben wir drei Kapitel, in den meisten sind vier. Da beginnt das vierte mit unserem 19. Vers. Hier in Malachi 3, Vers 19 steht, denn wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, so dass von ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Es wird also auch solche geben, von denen gar nichts übrig bleibt, in Ewigkeit. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Vers 23 steht, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Wir haben in Vers 19 gelesen, wisset wohl, es kommt der Tag brennend wie ein Ofen. Und dann wird uns gesagt, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia. Und ich möchte heute wirklich etwas sagen dürfen. Wenn ich manchmal so höre, was Leute als Botschaft bezeichnen, dann wird's mir übel um die Magengegend. Wenn hier gesagt wird, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, was und wer war Elia? Was war seine Aufgabe unter dem Volke Gottes? Lasst uns bitte dazu 1. Könige 18 lesen, damit wir begreifen, worin der prophetische Dienst jetzt am Ende der Gnadenzeit zu geschehen hatte. 1. Könige 18. Kapitel, Vers 21. 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia vor das gesamte Volk hin und sagte, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Wenn der Herr Gott ist, so haltet euch zu ihm. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Der Prophet Elia kam nicht mit Sonderlehren. Er trat auf, um das Volk Gottes zu Gott, dem Herrn, zurückzuführen. Er baute den Altar des Herrn wieder auf. Er brachte in Ordnung, was vorher zerstört worden war. In 1. Könige 18 von Vers 36 lesen wir, Als dann die Zeit da war, wo man das Speisopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia herzu und betete. Vorher hatte er getan, was Gott der Herr ihm geboten hatte, und nun richtete er sein Gebet zu Gott im Himmel, in dessen Auftrag und Dienst er stand. Er war sich dessen gewiss, dass Gott ihn zu diesem Dienst bestimmt, die Aufgabe übertragen und dass Gott selbst dazu stehen wird. Er war ein Mitarbeiter Gottes. Er ließ sich vom Herrn brauchen. Und ich sage noch einmal, nicht um neue fantastische Lehren vorzutragen, sondern das ursprüngliche Wort, den Gottesdienst, die gesamte göttliche Ordnung unter dem bekehrten, neubekehrten, zu Gott zurückgekommenen Volke wiederherzustellen. Und genau das ist die Aufgabe gewesen, die nun durch die göttliche Botschaft erreicht werden soll. Und ich werde morgen noch einmal eine Predigt mitbringen, in der Bruder Brenim tatsächlich sagt, dass nicht er es sein muss, sondern dass es die Botschaft sein wird, die das ausrichten wird, wozu Gott das Wort gesandt hat. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass der Herr eine reine, eine ihm geweihte, in den göttlichen Stand, in die göttliche Ordnung zurückgebrachte Gemeinde haben und heimholen wird. Es heißt hier weiter in 1. Könige 18, im letzten Teil von Vers 36, in dem Gebet: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass es heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht bin und dass ich dies alles nach deinem Befehl getan habe. Andere Übersetzungen sagen hier, alles nach deinem Wort getan habe. Sein Wort ist ja unser Befehl und sein Befehl ist ja sein Wort. Und dann Vers 37, erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr, der wahre Gott bist, und du selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Wir alle kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Feuer fiel vom Himmel. Nach einem so kurzen Gebet antwortete Gott der Herr: Ich glaube, dass die Stunde kommt, in der Gott antworten wird. Und direkt darauf wird der Spätregen fallen. Ich lese euch dazu aus dem gleichen Kapitel, 1. Könige 18, Vers 41. Bitte haltet euch vor Augen und im Herzen, was alles geschah. Der Altar wurde aufgebaut, 12 Steine und so weiter. Und dann kam die Erhörung. Gott antwortete mit Feuer und bestätigte übernatürlich. In Vers 41 steht: Hierauf sagte Elia zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink, denn ich höre schon das Rauschen des Regens. Danach kam der Regen. Die Dürre hatte ein Ende. Ich glaube, was die Heilige Schrift uns voraussagt, nicht nur, dass ein Elia kommen wird und wir großes Geschrei um den Elia machen. Um den Elia geht es gar nicht. Es geht um die göttliche Bestimmung seines Dienstes, nämlich die Rückkehr zu Gott unter seinem gesamten Volke, damit er mit Feuer antworten kann und die Gemeinde wieder in ihre ursprüngliche Position zurückbringen, dass kein hinkender, und kein Name mehr unter uns sei, wie es unter dem Volke Israel war, als der Auszug stattfand. Merken wir, worum es geht? Wenn ich da Leute höre, die sagen, der Prophet oder Brennim, Brennim, dann kann ich da nicht mitgehen. Wir müssen die göttliche Bestimmung erfassen. Wenn Gott sagt, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, nämlich der Tag, der brennen wird wie ein Ofen, dann wissen wir genau, sofern der Tag der Gnade und des Heils zu Ende ist, bricht ja dieser Gerichtstag Gottes herein. Und darüber werden wir morgen eine Bibelstunde machen, wie ihr sie noch nicht erlebt habt. Das Wort unseres Gottes ist so wunderbar. Ihr werdet Dinge sehen, die ihr vorher nicht gesehen habt. Aber darum geht es doch jetzt. Nicht ein Tanz um einen besonderen Propheten oder einen Botschafter oder eventuell noch gar um Aussprüche, die man ihm in den Mund legt oder sie anders deutet und formuliert und aus dem Zusammenhang reißt. Um all diese Dinge geht es wahrhaftig nicht. Es geht darum, dass das gesamte Volk Gottes erkennt, dass wir jetzt an einem Scheidepunkt in der Geschichte und in der Heilsgeschichte angekommen sind. Und dass Gott unter sein Volk einen Mann wie Elia gesandt hat. Nicht, dass wir ihm ein Denkmal aufrichten und ihm Blumen jeweils bringen, sondern dass wir die göttliche Botschaft, die aus dem Worte kam, in uns aufnehmen, zum Worte zurückgebracht werden, um so eine Wortbraut werden zu können, damit Gott mit Feuer antworten kann. Und so, wie Elia damals diese 12 Steine nahm, so wurden doch durch die Endzeitbotschaft diese 12 Steine, die Lehre der 12 Apostel, wie sie am Anfang war, ist doch neu aufgebaut, ist doch neu hergerichtet worden. Wenn es heißt, und sie blieben in der Lehre der Apostel, dann trifft es jetzt am Ende auf uns genauso zu wie damals auf die Leute am Anfang. Also die göttliche Bestimmung dieses letzten gewaltigen Dienstes und der gesamten Botschaft besteht doch darin, die Gesamtgemeinde des lebendigen Gottes wie damals gesamt Israel zum Herrn, unserem Gott zurückgeführt zu werden, zum Worte, zu den klaren Lehren der Heiligen Schrift und nicht zu irgendwelchen Spekulationen, sondern wirklich zum Wort des Herrn. Ich habe die Leute in Lusaka wirklich geschockt. Da gab es auch eine Anzahl, die meinten, der Herr sei schon gekommen. Ihr wisst, wenn ein Gastredner kommt, dann strömen ja Leute aus verschiedenen Richtungen zusammen. Und als ich dann doch mit einigermaßen göttlicher Autorität sagte, Offenbarung 10, 1 bis 6, hat noch gar nicht begonnen, ist noch gar nicht berührt worden, wartet noch auf die Erfüllung. Ja? Und ihr könnt euch ja vorstellen, was in diesen Leuten vor sich geht, die meinen, der Herr habe schon Fuß auf Land und mehr gesetzt und so weiter. Aber Gott hilft dann in einer ganz wunderbaren Weise, so dass die Autorität nicht in dem Vortragenden ist, sondern in dem vorgetragenen Wort. Wir glauben an die göttliche Autorität seines heiligen Wortes. Und so haben wir schon göttliche Autorität, nämlich das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Aber noch 2, 3 Bibelstellen. Und dann Schluss für heute. Wir sehen, dass hier nach dem Fallen des Feuers, nach der Antwort Gottes, nachdem Gott das Herz seines Volkes wieder zu sich umkehren konnte, hat derselbe Elia sagen können, macht euch auf, Ich höre schon das Rauschen des Regens. In dem Moment, und da könnt ihr mich auch beim Worte nehmen, in dem Moment, wo Gott auf übernatürliche Weise zu wirken beginnen wird, wird das wie eine Kettenreaktion sein bis ans Ende und es wird nicht mehr aufhören, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und die Vollendung erleben werden. Was den Regen und den Segen betrifft, der auch uns für die Endzeit verheißen ist, so gibt es dafür im Alten und im Neuen Testament ebenfalls die entsprechenden Bibelstellen. Joel Kapitel 2, Joel Kapitel 2, Vers 23. Auch ihr Kinder Zions, jubelt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Herbstregen nach rechtem Maß und lässt euch Regen niederströmen, früh und spät Regen. Also beides. Der eine vor der Aussaat, der andere vor der Ernte. So gewiss der Frühregen zu Beginn der neutestamentlichen Gemeinde fiel, so gewiss wird der Spätregen jetzt am Ende fallen. Und so gewiss werden dann die gleichen Dinge am Ende geschehen, wie sie am Anfang geschahen. Durch dieselbe Kraft Gottes. Und dann werden wir mit größere Freudigkeit ausrufen. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Dann das bekannte Wort aus Zacharja 10, Vers 1. Zacharja 10, Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht. Der Herr ist es. Also, zu beiden Zeiten soll gebetet werden. Zur Zeit des Frühregens und auch zur Zeit des Spätregens. Und wir beten nicht vergeblich. Der Prophet Elia könnte jetzt auch sagen, ich sehe, da steigt eine Wolke aus dem Meer hervor, so groß wie die Hand eines Mannes. Wer kennt die Geschichte? So hat's begonnen. Es war nicht gleich der ganze Himmel zu. Die Wolke stand oder hob sich empor wie die Hand eines Mannes. Vielleicht war es die ausgestreckte des Herrn, die da die Wolke ins Dasein brachte. Dann noch Apostelgeschichte, Kapitel 3. Das Wort von der Erquickung. Denn das gehört einfach zusammen. Der Regen, der Segen, die Erquickung, die uns verheißen worden ist. Apostelgeschichte, Kapitel 3, von Vers 19. So tut denn Buße und bekehret euch, damit eure Sünden vergeben werden, auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, und er den für euch zum gesalbten, bestimmten Jesus senden kann. Ihn muss allerdings der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Merkt ihr, wir sprachen ja lange über die Geheimnisse des Wortes des Reiches Gottes, über die Geheimnisse in der Offenbarung, über das Geheimnis Gottes, welches ist Christus, das ja zur Vollendung kommen wird, wie angedeutet, und zwar in dem gelesenen Vers aus Offenbarung 10, Vers 7, da wird's ja nur angedeutet, dass dann das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen sein wird. In Kapitel 11, Offenbarung 11, Vers 15, sehen wir dann die Vollendung. Nun stieß der Siebente in die Posaune, Da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen: Die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen, und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Ihr merkt, obwohl hier Herr und Gesalbter steht, wer Mehrzahl im Kopf hat, müsste anschließend dann weiterlesen: Und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Nicht sie, er. Er ist der Herr. Er ist der Gesalbte. Er ist der Erlöser. Es sind verschiedene Ausdrücke, die für verschiedene Aufgaben notwendig sind. Wenn wir zum Beispiel das Wort an die Korinther nehmen: Niemand kann sagen, dass Jesus Christus der Herr ist, als nur durch den Heiligen Geist. Schaut, es muss einem Menschen von Gott geoffenbart werden. Erst dann sehen wir es und sonst nicht. Und wie ich vorhin sagte, möge Gott Gnade schenken, dass all die Dinge, die durch das prophetische Wort und durch den prophetischen Dienst aus Gnaden geoffenbart wurden, dass sie jedem persönlich durch denselben Heiligen Geist verklärt und geoffenbart werden. Denn da ist nämlich die große Not. Wo Brüder keine Offenbarung haben und nicht in demselben Geiste sind, dann verstehen sie das, was dargelegt wurde, nicht, sondern geben ihm die eigene Deutung. Man muss im gleichen Geiste, in demselben Worte, man muss einfach, wie man im Volksmunde sagt, auf der gleichen Wellenlänge sein. Und dann fließt uns Offenbarung aus der Offenbarung zu. Dann wird uns Geheimnis um Geheimnis kund. Nicht nur alle Geheimnisse des Wortes und des Reiches Gottes, auch das große Geheimnis Gottes, welches ist Christus, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Dann erkennen wir es durch Offenbarung und danken unserem Herrn dafür, dass er zu uns kam, damit wir zu ihm kommen können, dass er Mensch wurde, damit wir göttlichen Geschlechts werden können, wie geschrieben steht: Das sei eben doch noch an alle gerichtet, die noch keine Bekehrung, noch kein Erlebnis mit Gott gemacht haben. Es sei allen kundgetan: Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber, indem er all unsere Übertretungen vergeben, nichts anrechnete und uns völlig rechtfertigte. Noch das habe ich gelesen, da sagt Bruder Brenham: Es bedeutet, als hätten wir es nie getan. Wir sind nur in die Falle hineingeraten, aber wir gehörten da gar nicht rein. Deshalb sind wir auch wieder rausgenommen worden. Er hat uns aus dem Schlamm herausgeholt, hat unsere Füße auf höheren Grund gestellt, hat sich unser erbarmt und angenommen. Wohl dem Menschen, der ein Erlebnis mit Gott gemacht hat, wohl dem Menschen, der die Verbindung zu ihm bekommen hat, durch den Geist, um so das geoffenbarte Wort und die dargelegten Gleichnisse und Geheimnisse, überhaupt das gesamte Wort, durch Offenbarung aufzunehmen, zu sehen und zu verstehen, verklärt bekommen. Dann sind wir alle von Gott gelehrt und keiner braucht den anderen zu belehren. Seht, Ich sage euch ein Geheimnis. Paulus sagte viele Geheimnisse und wir dürfen aus Gnaden sagen, alles, was ihm und anderen Aposteln geoffenbart wurde, ist uns aus Gnaden auch geoffenbart worden. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Hier ist nicht die Frage, ob ein großer Apostel oder Prophet kommen sollte. Hier ist die Frage, ob der große Gott seinen Weg und seinen Willen mit uns allen haben kann. Das ist die Frage. Denn Gott will noch Größeres tun, wie er schon getan hat. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Treuer Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott Israels, Schöpfer Himmels und der Erde, du bist unser Gott. Du lebst, du bist gegenwärtig. Du hast uns heute in Einfachheit gezeigt, worum es geht. Nicht der Tanz um einen großen Propheten, nicht Diskussionen über das, was er sagte, sondern wir als dein Volk sind zu dir zurückgebracht worden, zu deinem Worte, zu deinen Wegen, zu deiner Belehrung. Großer Gott, du hast unsere Herzen zur Umkehr gebracht. Unser eigener Weg ging zu Ende. Nun gehen wir mit dir, der du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wir kennen auch keine andere Wahrheit als nur dich. Kein anderes Leben, nur du allein. Geliebter Herr, wir sehen heute mit gesalbten Augen, worum es geht. Dein Altar ist aufgerichtet. Die Apostellehre als allein gültig verkündigt worden für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Geliebter Herr, möge es nun geschehen, dass die Opfer auf den Altar gelegt werden können, damit dann Feuer fällt und die Bestätigung kommt, ja der Regen über uns alle hereinbricht, dass wir ausrufen müssen, beeilt euch, denn ich höre schon den Regen. Geliebter Herr, ich danke dir für die Klarheit deines Wortes. Du hast einen Propheten nach dem Maß eines Elia gesandt, um die Herzen der Kinder Gottes zu dem der Väter zurückzubringen, alles biblisch zu ordnen, in den rechten Stand zu bringen. Und Herr, du bist immer noch dabei, es zu tun bis hin zur Vollendung. Nimm allen Widerstand aus deinem Volke heraus. Mach uns so einmütig in dir, o Herr, dass wir uns von deinem Geiste leiten lassen möchten, gemäß deinem teuren und heiligen Worte. Habe Dank, o Herr, auch für die Betrachtung deines Wortes heute Abend. Auch das Geheimnis der 7 Sterne ist uns neu groß geworden. 7 Boten, 7 Epochen. Geliebter Herr, wir leben im letzten Gemeindezeitalter zu Laodicea. Alles ist lau und träge, aber spei uns nicht aus. Geliebter Herr, schenk neu das Feuer, denn du bist der Gott, der mit Feuer antwortet. Herr, du bist es, der mit Geist und Feuer tauft. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja. Amen.